Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus, herzlich willkommen und reinspaziert bei dem Löwenstammtisch unter der Woche. Es ist Zeit fürs Bergfest, genauer gesagt fürs Giesinger Bergfest, Episode Nummer 7. Und es ist 21.21 Uhr am Dienstagabend, das heißt vor knapp einer halben Stunde war Abpfiff auf Giesings Höhen, 1:1 zwischen dem TSV 1860 München und der Viktoria aus Köln. Das ist quasi so der erste richtige fast Live-Reaction Stammtisch heute. Servus Anja, servus Alex. Es waren eigentlich zwei Punkte zu wenig.
Ja Flo, ich bin jetzt immer noch nicht so ganz entschieden. Jetzt haben wir eine halbe Stunde nach Abpfiff, aber ich habe vor dem Spiel gesagt, wenn wir gegen Köln unentschieden spielen, ist alles gut. Köln kommt mit einer riesen Serie nach Giesing. Entsprechend ist ein 1:1 eigentlich völlig okay, aber die Art und Weise dieses Unentschiedens ist natürlich leicht ärgerlich.
Ich habe eigentlich mit einem Sieg gerechnet.
Du rechnest immer mit Siegen.
Ja, aber ich bin ja eigentlich schon die Negativere bei uns hier in der Runde.
Das stimmt.
Die immer sagt, man muss abwarten. Aber ich war ja mal wieder unterwegs beim 1:0. Wie immer.
Warst du auf der Road to Gelsenkirchen?
Ich war auf der Road to Gelsenkirchen. Ich habe das heute mal fußläufig schon mal ausprobiert.
Hin und zurück.
Und weil wir Late-Night-Talk haben, habe ich es gerade noch rechtzeitig am PC geschafft. Das war kein Problem. Auf jeden Fall war ich unterwegs und dann habt ihr geschrieben, Sascha Mölders hat's gemacht, weil ich brauche ja keinen Kicker, ihr seid ja viel schneller in unserer Gruppe. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist fix, ja.
Tja.
Leider ging es Löwenradio nicht so gut bei mir, deswegen habe ich keine Ahnung.
Wir haben ja auch drauf gehofft, dass der Löwe der Viktoria noch ein paar einschenkt. Was für ein Wortwitz.
Prost, Flo.
Prost in die Runde. Natürlich auch Prost an alle Lauscher da draußen. Also man muss unter dem Strich schon auch festhalten, dass das Unentschieden in Ordnung geht. Viktoria Köln ist keine Laufkundschaft, die sind richtig gut in Schuss. Das hat man ja phasenweise in diesem Spiel heute auf Giesingshöhen, finde ich, auch eindeutig gesehen. Und der Löwe hat genau einen großen Fehler gemacht. Er kam nicht mit dem Schwung aus der Pause heraus, wie er die erste Hälfte beendet hat. Und wenn du einem Team, das einfach einen guten Lauf hat, ja quasi die Räume gibst und die Chance gibst, zurück ins Spiel zu kommen, dann macht dieses Team meistens das. Und das hat die Viktoria gemacht. Die hat sich ins Spiel gearbeitet. Der Ausgleich war folgerichtig. Und auch wenn 60 danach die bestimmte Mannschaft wieder gewesen ist und fast wieder auf das Level von der ersten Hälfte gekommen ist, es hat halt nicht gereicht. Und unter dem Strich bleibt ein Remis, mit dem aber die Löwen insgesamt gut leben können. Michael Köllner und Simi Belkahir nach dem Spiel bei Magenta Sport haben sich auch genauso geäußert. Also Simi Belkahir gibt zu, das Remis geht in Ordnung, wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, sind hoch gestanden, die zweite Hälfte waren wir zu passiv, das haben wir uns nicht vorgenommen, aber solche Phasen gibt es, das hat Köln eiskalt bestraft. Und Michael Köllner hat auch gesagt, ich kann mit dem Punkt sehr gut leben, das war ein Topspiel. Es hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Beide Teams haben versucht, das Spiel fußballerisch in den Griff zu kriegen. Und er betont auch nochmal, wir haben gegen ein Top-Team gespielt.
Absolutes Top-Team. Das hat man auch gesehen in der zweiten Halbzeit. Das Ärgerliche ist halt, dass du in den Phasen, und die gab es zuhauf, in denen du halt überlegen warst und das Spiel wirklich im Griff hattest, einfach kein Kapital draus schlagen konntest. In der ersten halben Stunde hat eigentlich nur 60 gespielt und aber halt verpasst, ich habe es in unsere Gruppe auch geschrieben, verpasst irgendwie ein bisschen Unordnung reinzubringen bei Köln. Es ging viel über außen mit Flanken in den 16er, wo dann vier oder fünf Kölner den Strafraum überlagert haben, meistens Sascha Mölders ganz alleine. Und Sascha Mölders kann viel, kann sich gegen zwei behaupten, vielleicht auch gegen drei, aber gegen vier oder fünf Gegenspieler wird es halt auch für ihn schwierig.
Ja. Irgendwann brauchst du halt noch ein paar Kilo mehr.
Ja, aber dann könnte der Schwerfallzieher nicht mehr so gut gelingen, wenn er noch
alles in Ordnung, ist. Alles in Ordnung.
Aber wir wollen natürlich nicht nur auf das Ergebnis gucken, wir müssen auch ein bisschen in ein, zwei Details gehen. Eine Sache, die ich gerne ansprechen würde, wäre tatsächlich auch das Tor zum 1:0. Natürlich macht das Sascha Mölders wieder, wie man so schön sagt, mega abgewichst. Ja? Braucht man nicht drüber diskutieren. Wir müssen, glaube ich, aber einen Schritt nach vorne gehen. Und das ist einmal mehr Richie Neudecker. Der hat den Ball und ich glaube, ich wage jetzt mal die Prognose. 95% der Zuschauer denken, der spielt jetzt dem freigelaufenen Lex nach rechts draußen den Ball in den Fuß. Was macht der Neudecker? Der guckt gar nicht richtig, sondern der steckt ihn einfach durch eine monsterenge Gasse von zwei Viktoria-Spielern durch auf Sascha Mölders. Also diesen Instinkt auch zu haben, das Unerwartete zu tun. Der Neudecker blüht immer mehr auf.
Es ist ja, Wahnsinn. Es war heute überragend. Auch in der zweiten Halbzeit hat er viele Aktionen gehabt, wo er den Ball annimmt, sich um den Gegner rumdreht, in kürzester Zeit wirklich technisch einer der besten Spieler der dritten Liga mittlerweile. Und das 1:0 war der Wahnsinn. Und das war eben genau einer dieser Überraschungsmomente. Eben jeder rechnet mit dem Pass auf Lex, aber er steckt ihn halt Linie, wie man auf dem Bolzplatz so schön sagt, durch zu Sascha Mölders. Und ja, über die Ballverarbeitung von Sascha Mölders brauchen wir glaube ich, nicht mehr reden.
So ein Spieler macht es natürlich auch mit Selbstsicherheit. Hat der eine breite Brust, dann traut er sich den zu.
Ja.
Und dass ein Richie Neudecker eine breite Brust derzeit haben darf, ist definitiv der Fall.
Ja. Er geht auch voraus, er schreit mal rum. Gab's in der zweiten Halbzeit so eine Szene, da ist er richtig laut geworden. Das zeigt einfach, dass er angekommen ist in dieser Mannschaft. Am Anfang hat er am Anfang der Saison so ein bisschen noch gefremdelt, aber mittlerweile ist er der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel.
Eine Frage, die tatsächlich Social Media mäßig heute aufgekommen ist, oder die ich zumindest gelesen habe, ist, überall tragen die Spielmacher die Rückennummer 10, nur bei uns die 31. Ja, stimmt.
Wenn er die 31 mag?
Er mag die 31 und ja, Richie Neudecker hat... Ja, es soll ja auch in München Spieler gegeben haben, außerhalb des Löwenkosmos, die mit einer Nummer 31 Kultstatus erreicht haben. Also das geht an der Grünwalder Straße auch. Ja. Und man muss auch ganz deutlich sagen, Richie Neudecker hat aktiv die 31 auch genommen. Das war auch die Nummer, als er von 60 weggegangen ist. Also, da hat er sie schon getragen. Also das hat auch, glaube ich, so ein bisschen so einen Anknüpfungspunkt gegeben.
Ja. Mensch und Spieler aktiv betrachtet, ich kann es auch sagen, haben einen Aberglauben. Ich war stinkbeleidigt, als ich in meinem alten Team nicht mehr die 6 haben konnte, weil die vergeben war. Ja, okay.
Was hast du dann gemacht? Hast du die 66 genommen?
Nee, ich habe die 9 genommen, weil es umgedreht die 6 ist.
Und weil ich war,
ja. So, aber ich glaube schon, dass Spieler so agieren. Also, warum sollte er die 10 nehmen, wenn er sich mit ihr nicht anfreunden kann?
Ja,
du freust absolut dich, wenn du dein Trikot mit deiner Nummer anziehst, die dir was bedeutet.
Ja, das scheint ja auch zu funktionieren. Also er trägt das Trikot gern und er trägt es bombenstark.
Und
also
wenn der Keeper mit der 25 spielt und die anderen die Nummern bis 100 haben, dann ist mir das auch gleich, wenn sie ihr Ding machen.
Es ist immer noch wichtig, was da auf dem Platz gezeigt wird. Und Richie Neudecker, über den muss man nicht mehr viel sagen.
Nee.
Dreh- und Angelpunkt im Löwenspiel, da sieht man auch, wie oft er gefoult wird. Ja. Ich habe jedes Mal wieder Angst, wenn da zwei Spieler angerauscht kommen, wenn der Richie den Ball hat. Andererseits ist der auch flink wie Sau. Ja, das muss man natürlich auch ganz deutlich sagen. Wer auch eine starke Entwicklung in den letzten Spielen genommen hat, ist meiner Meinung nach Erik Tallig. Was sagt ihr denn zu dem netten Herrn, der übrigens die Nummer 8 trägt?
In der Anfangsphase fand ich, der auffälligste Spieler, hat über links außen sehr viel gemacht, hat sich oft den Ball von hinten geholt, ist mit Tempo an die Grundlinie gezogen. Kurz vor Schluss hat er die Riesenchance zum 2:1 gehabt, leider knapp vorbeigeschossen, aber der wird auch immer besser, immer selbstsicherer, ist ja auch abseits des Platzes ein bisschen ein schüchterner Typ, aber auf dem Platz, ja, wird mitgezogen von der Mannschaft auch so ein bisschen und blüht jetzt da auch immer mehr auf.
Ja, der hatte mitten in der Saison so ein ganz klein bisschen Durchhänger. Ich glaube, dass es dieses Phänomen auch ist, so junge Spieler stehen sich auch ganz gerne mal selber so ein bisschen im Weg. Ich glaube, der hat sich auch diesen Druck gemacht. Man darf halt auch nicht vergessen, es ist seine erste Saison außerhalb der Heimat. Ne? Er ist aus Chemnitz weggegangen, kommt zu einem weiteren großen Verein, also mit ganz viel Geschichte. Aber München ist halt nochmal eine andere Hausnummer als Chemnitz.
Ja.
Muss man halt jetzt einfach auch mal ganz deutlich sagen. Nichts gegen Chemnitz, Entschuldigung. Also liebe Grüße in den Osten. Gar nichts gegen Chemnitz, aber München ist ein bisschen eine andere Kragenweite. Und der ist immer noch extrem jung. Also, dass man da einfach mal einen kleinen Durchhänger haben kann, geschenkt.
Der ist 21.
Der hat sich reingearbeitet.
Also ja. Der muss erst mal ankommen.
Ja, du musst in auch so erstmal Stadt. Du musst es auch erstmal verinnerlichen und ich glaube, ja. Mit Michael Köllner hat er da, glaube ich, einen genau den richtigen Übungsleiter an der Hand, ja. Der da auch mal persönliche Gespräche führt und sagt, ey Junge, pass auf, ich nehme dich jetzt ein bisschen raus, gib weiter Gas, ich hab dich auf dem Schirm, ich glaube an dich, aber arbeite an dem und dem. Und also ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ansonsten, wie gesagt, also nach dem Spielverlauf ein gerechtes Remis, auch wenn man natürlich sagen kann, 2 Punkte verloren. 60 hätte auf Platz 2 springen können vorübergehend.
Mit das schönen jetzt, 60 Punkten dann, gell?
Mit schönen 60 Punkten.
Ja, das wäre auch was
immerhin zu kitschig. Sascha Mölders hat immerhin das 60. Saisontor geschossen. Es ist das 60. Saisontor gewesen. Stimmt. Für 60. Jetzt bleibt es Stand Dienstagabend bei einem Punkt Rückstand auf den dritten Tabellenplatz. Vorbehalte natürlich der Mittwochspiele. Aber da muss man natürlich auch sagen, auch ein FC Ingolstadt muss erstmal in Lübeck bestehen und ein Hansa Rostock muss erstmal gegen Wien Wiesbaden gewinnen.
Dresden vor allem das
spielt ja nicht. Das ist das abgesagte Spiel in Uerdingen.
Die Saison wird sowieso nicht am, was haben wir jetzt gehabt, 33. Spieltag entschieden. Man darf da jetzt auch nicht zu sehr den Tag vor dem Abend loben. Wir haben jetzt noch 6 Spiele, oder? Kann das sein? 6? 5 Spiele? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. 6 Spiele, oder?
Wir haben 38 Spieltage. Der Löwe hat jetzt 33 gespielt, also haben wir noch 5. Das heißt, es sind noch 15 Punkte zu vergeben, inklusive des direkten Duells gegen Ingolstadt am letzten Spieltag.
Und Rostock und Ingolstadt spielen bekanntlich gegeneinander. Also das war sicherlich noch lange nicht das Ende aller Aufstiegsträume heute.
Was ich übrigens auch wieder ziemlich cool fand, Michael Köllner lässt sich ja nicht rauslocken aus der Reserve. Er hat nämlich nach dem Spiel aber auch weiterhin gesagt, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was Wien Wiesbaden in Rostock macht, ob wir vielleicht nicht sogar den Vorsprung auf Platz 5 ausbauen. Der guckt weiterhin nur auf den DFB-Pokalplatz und das halte ich ehrlicherweise, also offiziell.
Hat er ja recht.
Ja, hat er recht. Natürlich wird da intern.
Schon ein bisschen Kalkül dabei auch, ja.
Natürlich, aber wir bleiben auch dabei, das Hauptziel und das, was man definitiv in eigener Hand hat, ist der vierte Platz und das ist der DFB-Pokal-Startplatz. Und der ist bombig wichtig, weil da geht's um Cash. Und natürlich auch sportliches Renommee, brauchen wir auch nicht drüber reden.
Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn du die Chance hast, da oben ranzukommen, das haben es bei Magenta Sport da öfter betont, natürlich willst du, wenn du den zweiten Platz in Sichtweite hast, willst du da hin? Und das braucht mir auch Michael Köllner nicht erzählen, dass er da nicht drauf blickt. Das glaube ich ihm nicht. Ich glaube ihm viel, aber das glaube ich ihm nicht.
Aber er denkt trotzdem Step by Step.
Musst du. Du musst
Step by Step,
wie er sagen. Dann kannst du gucken. Ja. Was mir aber auch heute wieder aufgefallen ist, 60 ist Adrenalin. Na, das ist ja auch in einer bekannten besungen. vollkommen richtig. Was mich immer noch wundert, dass 60 keinen Baldrian-Sponsor hat. Jetzt mal ganz ehrlich, das 60 wäre der Werbeträger für Baldrian Beruhigungstropfen.
Ja. Vielleicht will der ja beim Giesinger Bergfest jemand einsteigen. Unternehmen.
Vielleicht.
Also ihr zwei könnt Baldrian wirklich auch oft sehr gut gebrauchen.
Oh ja. Ich habe auf meine Pulsuhr noch gar nicht geschaut, was ich für einen Puls hatte. Ich schaue jetzt mal live drauf, wenn ich's finde. Jenseits der 100 irgendwo.
Die Ruhe ja, 110. Person, das 110 heißt, Ruhepuls. Braucht es nicht.
Anja braucht's nicht, okay, wir brauchen es. Wie gesagt, immer. Ich glaube, vielleicht mal ein kleiner Denkanstoß an den TSV 1860. Wenn sich da was ergibt für Baldrian Tropfen, bester Sponsor ever, also beziehungsweise bester Werbeträger 60.
Ja.
Wir helfen gerne mit bei
Denkanstößen. Baldrian Tropfen, als 60er brauchst du es.
Schöne sehr Durchsage schön. Ist das, ja, genau.
Wunderbar, genau.
Kein Problem, ich spreche es auch ein.
Ganz selbstlos. Nein, Baldrian-Tropfen, ja, und hochgehender Puls auch. Alex, am vergangenen Samstag ist uns der Puls nach oben gegangen.
Ich wollte jetzt gerade eine geile Überleitung machen. Apropos Baldrian, die könnten auch Verantwortliche von Türkgücü gut gebrauchen.
Ja, aber gehen wir erstmal aufs Persönliche ein. Die Anja relaxt wie immer, weil das ist ja ihr Wohnzimmer. Anja jeden Tag im Olympiapark unterwegs und es war der Knaller. Also es ist ja schon so gewesen, liebe Lauscher, dass wir uns natürlich vorher abgesprochen haben, Türkgücü München gegen 60 München im Olympiastadion, boah, da wollen aber schon alle dabei sein, natürlich. Für Anja kein Thema, Mitarbeiterin des Olympiaparks, wissen wir, es ist ja vollkommen bekannt. Ja, klar. Alex und ich, wir uns für unsere Arbeitgeber akkreditiert. Alex hat den Live-Ticker gemacht, ich habe einen kleinen persönlichen Rückblick für meinen Arbeitgeber geschrieben. Und wir waren beide sehr früh am Stadion. Und
ich nicht.
Ja, lass mich doch erstmal erzählen. Auf alle Fälle, ich kam dort an, hab das Auto abgestellt, 2 Minuten später kam der Löwenbus. Natürlich haben wir ein Foto gemacht, haben mir gedacht, ha, hat was. Dann gehst du da rein, habe ich mir Alex geschrieben, wie schaut's aus? Der wollte ja eigentlich erst so zwischen 1:15 und 2:30 ankommen. Der war dann auch schon dick früher da.
Ich hab's nicht mehr ausgehalten daheim.
So, und dann haben wir unsere Plätze bezogen auf der Haupttribüne, haben alles aufgebaut, was wir benötigen, uns ein bisschen unterhalten natürlich, man quatscht ja auf der Pressetribüne und ich habe die ganze Zeit geguckt, wo ist die Anja? Während ich mir das denke, schickt uns Anja ein Foto, wie sie mit ihren Socken noch auf der Couch liegt und sagt, ich komm dann schon. Dachte ich mir, das ist ja typisch. Man muss dazu sagen, wir haben uns dann auch bis zum Anpfiff auch nicht gesehen. Bis Anja, glaube ich, 10 Minuten vor der Halbzeitpause uns eine WhatsApp schickt. Wo seid ihr eigentlich? Und wir ihr dann sagen, ja, untere Reihe Pressetribüne. Und sie so, nach 5 Minuten, weiteren 5 Minuten, ja, jetzt sitze ich über euch. So lief unser Spiel im Olympiastadion ab, während wir zwei, Alex und ich, uns wie ein Schnitzel freuen, dass wir nach 16 Jahren wieder im Olympiastadion Fußball sehen. Ich klammer jetzt mal mein persönliches Erlebnis 2012, Champions League Finale der Frauen aus, da war ich auch. Aber nach 16 Jahren wieder den TSV 1860 unterm Zeltdach zu sehen, wir beide total freudig. Anja so, ja, Fußball ist halt da auch gefühlt.
Soll ich das noch aus meiner Sicht schildern oder soll ich es einfach so stehen lassen?
Nein, wir reden ja hier offen. Es ist ein Stammtisch.
Ja, ich war ein bisschen angeschlagen vom Vortag. Und ich musste ja auch arbeiten, deswegen war ich erst um 1:30 circa da. Beziehungsweise habe ich ja noch auf einen Kollegen der schreibenden Zunft an der U-Bahn ewig warten müssen.
Weil er den Weg nicht ins Olympiastadion kennt oder wie?
Nee, weil ich gesagt, er hätte ja dann aussteigen müssen und wäre dann arg zu spät gekommen und ich komme ja auch mit dem Auto hinten rein. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme ihn mit hinter, dann spart er sich die 10 Minuten da zu Fuß. Und dann war ich drin und dann musste ich erstmal kurz arbeiten und die ganzen Social Media Sachen machen. Und dann musste ich mich kurz ordnen und musste quasi meine Kollegen begrüßen natürlich auch. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, wo jetzt was ist und wer wo ist.
Okay.
Und dann habe ich mich persönlich über euch hingesetzt. Ja.
Okay.
Wir haben es dir verziehen mittlerweile, dass du uns mit Verachtung gestraft hast. Weil die waren
phänomenal.
Ja, war wunderschön. Also ganz, ganz toll. Nein, also ich glaube, das war für uns dann schon auch abseits des Beruflichen auch etwas privat Besonderes, wieder dort zu sein. Gähnende Leere natürlich im Olympiastadion, sehr schade. Dafür umso interessanter das Spiel auf dem Rasen zwischen Türkgücü und 60. Die ersten 10 Minuten haben den Hausherrn in dem Fall gehört. Dann kam aber 60 immer besser ins Spiel und da gab es ja auch die eine oder andere Torchance. Und ja, es war emotional tatsächlich und ich habe mich auch so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die 90er Jahre. Gefühlt war die CD des Stadion-DJs, die hat sich seit 2005 nicht verändert gehabt.
Irgendwo die ist zwischen voll anders.
Wirklich?
Wirklich, ja.
Es war irgendwo zwischen Avril Lavigne und John Bon Jovi, irgendwo da hat sich das eingependelt.
Was? Ja, ja. Mhm. Es war doch mal so. Habt ihr es nicht gehört?
Also Richtung Spiel, sie haben sich, glaube ich, immer
Gangster-Rap und ja, so mal dazwischen.
Aber ganz am Anfang, so eine Stunde vor Anpfiff, haben sie wirklich die Klassiker ausgepackt.
Ihr habt ja nicht gehört, wie es ist, wenn Türkgücü ein Tor schießt in dem Stadion.
Na Gott sei Dank.
Ja, dass dann Tarkan kommt mit Schimmerig, das wissen wir.
Genau, dann kommt. Und ich finde das inzwischen wirklich, also ich muss immer mitsingen, gell? Weil das ist so ein Lied aus meiner Jugend. Bist du so textsicher? Ayla, maschikidim, maschikidim, tsch, tsch.
Mhm. Jetzt schau mal, aus welchem Jahr dieser Song war. Das ist doch 1997. Wurscht. Also das ist jetzt kein Argument dafür, dass das irgendwie viel neuer ist.
Da war ich 8.
Ja, süß.
Deswegen singe ich es ja auch so falsch. Bin der türkischen Sprache nicht mächtig.
Nein. Was waren die großen Punkte beim Spiel Türkgücü gegen 60? Es waren die Löwenfans, die gar nicht im Stadion waren. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich sag nur, Verabschiedung aus Giesing am Candidberg mit Rauchtöpfen, mit Sprechchören, mit einem Road to Gelsenkirchen-Banner. Und dann die rund 150 Fans, die entweder vor dem Stadiontor im Süden des Olympiastadions oder auf dem Olympiaberg gestanden haben und einfach ihr Programm durchgezogen haben. Und zwar Fangesänge, wie immer zur 60. Minute mit Leib und Seele und ganz sympathisch mit 20 Sekunden Verspätung der Jubel über die Tore, weil dann beim Magenta Sport das Bild da war.
Sie hatten, glaube ich, den Blick aufs hintere Tor hatten sie nicht. Sie haben eine gute Sicht auf den Mittelkreis gehabt, aber auf die entscheidenden Teile des Spielfelds leider nicht. Aber es war so ein bisschen...
Vorteil ist natürlich auch gewesen, dass sie überhaupt die Sicht haben, dass noch keine Blätter an den Bäumen sind, weil sonst wäre ja die Sicht vom Olympiaberg versperrt.
Ja.
Und sie hatten Glück, dass die Polizei so einsichtig war. Die haben sie ja, glaube ich, so... Ja, beobachtet, waren ja dabei oben auf dem Berg, aber so richtig eingegriffen haben sie nicht. Sie haben immer wieder ermahnt, glaube ich, Abstände zu halten. Und ich würde, ja klar, aus Infektionsschutzsicht war das vielleicht nicht ganz optimal oder symbolisch vielleicht auch nicht ganz gut, aber ich würde die Aktion gern scheiße finden, aber ich kann es einfach nicht. Es war Gänsehaut, weil wir sind alle Fußballfans, wir sind auf Entzug seit über einem Jahr. Und dann, wenn erstmals wieder Fangesänge ins Stadion dringen, das ist einfach, ja, kannst dich nicht davon freimachen.
Das finde ich an sich auch gut. Was ich so im Nachgang gehört habe, so fernsehübertragungstechnisch wurde schon relativ häufig eingeblendet. Was ich in der aktuellen Zeit eigentlich nicht so gut finde, dass man das dann so positiv befeuert die ganze Zeit. Also ich habe mich auch gefreut, die alle zu hören. Und mir geht's ähnlich wie dir, Alex, aber man muss dann nicht, wenn es heiß am Spielfeld wird, wegschalten und zeigen, wie eine geballte Manpower einfach zusammenhängt.
Ja, ich denke, das kann man auch so stehen lassen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert in diesen Zeiten einfach. Das glaube, da sind wir uns einig. Grundsätzlich ist mir aber aufgefallen, wie Wahnsinn es ist, wenn ein Stadion leer ist und irgendwo grölt wirklich jemand, das wirkt gleich 10-mal lauter. Ja, ja. Und ich glaube schon, dass das bei den Löwen so ein bisschen auch angekommen ist, weil der Druck wurde größer, die Sicherheit wurde größer. Da war ganz viel Emotion im Spiel. Das Flair natürlich im Olympiastadion auch nochmal eine eigene Geschichte. Also kann mir keiner erzählen, dass es nicht in irgendeiner Form etwas Besonderes gewesen ist. Auch wenn nur noch eine Anzeigetafel leider funktioniert und das mit ganz viel charmanten kleinen Mäkeln, aber leserlich ist es noch. Aber trotzdem. Meine persönliche Sicht der Dinge wäre tatsächlich, rein mein persönliches Empfinden, das habe ich auch geschrieben, eine emotionale Rückkehr, eine Rückkehr, die etwas Besonderes ist, die aber auch gezeigt hat, dass das Olympiastadion halt für Profifußball nicht unbedingt geeignet ist, weil ich erst jetzt wieder richtig gemerkt habe, wie weit weg du eigentlich bist.
Ja. Zwischenzeitlich habe ich bereut, dass ich kein Fernglas dabei hatte. Ja. Es war schon sehr weit weg und ich habe es auch bei Twitter geschrieben, es ist schon geil, da einfach in dem Olympiapark zu sein. Es ist eine geile Atmosphäre, aber...
Ich liebe diesen Park. Fußball, in jeder Form.
Ja, aber Fußball da auf Dauer, schwierig, schwierig. Weil sich auch, ich denke jetzt dann an Zeiten, wo dann auch wieder Fans im Stadion sind, da verläuft sich auch viel, glaube ich, was die Stimmung angeht. Und im Grünwalder, zum Beispiel im Grünwalder, hast du es halt einfach viel kompakter und
aber Gott sei Dank müssen wir nichts entscheiden. Ne? Wir wissen genau, dass da rechtlich und was da alles an Lizenzauflagen da ist. Ja. Egal. Also
ich will mich dazu auch nicht groß äußern, aber ich glaube, dass die Stimmung sich nicht sonderlich verläuft, weil du immer den Vorteil dieses halben Zeltdaches hast.
Stimmt auch.
Das gibt dir wieder viel zurück.
Und ich glaube, wir sind uns
auch immer bedenken.
Ja, ich glaube, wir sind uns in einem Punkt
mehr
einig.
Mehr äußere ich mich aber zu diesem Thema nicht.
Wir sind uns in einem Punkt einig. Egal, wo 60 spielt, wir gehen hin. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ich finde, das sollte auch einfach der Grundgedanke.
Ja, auch in die Kreisliga C.
Kreisliga C, ne?
Schöne Grüße an Max Kotten.
Also ganz ehrlich, das ist eine wunderbare Überleitung, denn dieses Spiel gegen Türkgücü München war begleitet von relativ ungewohnt deutlichen Worten. Wir haben, oder ihr habt in meiner Abwesenheit ja quasi den Startschuss ein bisschen gegeben mit unserem Gespräch aus Folge 6 mit Alex Schmidt. Tolle Folge übrigens. Habt ihr mich vermisst?
Sehr.
Super. Ich find's toll, dass ihr euch so einig seid, aber gut. Ich hab euch vermisst.
Ja.
Natürlich haben wir dich vermisst. Und schön, dass du wieder da bist, natürlich.
Dankeschön. Auf jeden Fall, der hat ja schon deutliche Worte gefunden. Insgesamt, also er glaubt ja daran, dass 60 den direkten Aufstieg schafft, hat dann aber auch über seine Zeit bei Türkgücü München gesprochen, dass nicht immer alles so einfach war. Dann gab's von Türkgücü auch noch so im Vorfeld ein, zwei Sätze von Geschäftsführer Max Kotny, dass es eben dass 60 da oben nicht unbedingt die souveränste Rolle spielt und dass es doch ganz cool wäre oder dass er auch dran glaubt, dass 60 eben nicht aufsteigt, weil sie es auch vom Leistungsvermögen nicht hinbekommen. Und schon vor dem Spiel ein Michael Köllner, den ich so auch noch nicht erlebt habe, sagt, ja, ich glaube gar nicht, dass so viele unserer Fans heute hier wären, weil ja Türkgücü Heimrecht hat und die wollen das Projekt nicht unterstützen. Oh, okay. Also, Michael Köllner kennt man als lockeren, sachlichen Zeitgenossen, das war für seine Variante oder für seine Sorte war das eigentlich schon die Keule, die er rausgeholt hat.
Ja.
Nach dem Spiel Sascha Mölders mit, das war eine Verbalwatschen, Kreisliga C Stichwort, müssen wir auch nicht drüber reden. Und jetzt vor dem Viktoria-Spiel Michael Köllner noch einmal mit sehr deutlichen Worten in Richtung Türkgücü München, dass das ein unterstützenswertes Projekt, also dass das Projekt so viel Potenzial hat, aber dass das die Ausführung eine Katastrophe ist, das ist ein kleiner Kleinkrieg zwischen Türkgücü und 60.
Ich habe mich zwischenzeitlich auch gefragt, wo denn das jetzt herkommt, weil ja klar, Max Kotny hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, du hast gerade schon zitiert, die Löwen vielleicht nicht unter den ersten drei in der Liga, aber dass man da so drauf reagiert, das war mir ja erstmal schleierhaft. Aber natürlich die Nadelstiche, die Türkgücü in den letzten Monaten ja immer wieder gesetzt hat, auch verbal, die haben offenbar Wirkung gezeigt bei den Löwen und ja, man hat sportlich drauf geantwortet und dann halt auch im Interview nach dem Spiel. Und ich finde das eine durchaus angemessene Reaktion.
Mir ging es ziemlich ähnlich, weil ich auch nicht ganz genau wusste, war es jetzt die Pressekonferenz oder was war es jetzt eigentlich? Und die Frage, die gestellt worden ist, wäre ich ein Geschäftsführer vielleicht eines anderen Vereins, egal welches Vereins hier in München, wenn mir die Frage gestellt wird, möchte ich, dass 60 aufsteigt, dann muss ich in dem Moment für meinen Verein antworten und ich würde auch sagen, nein, ich möchte nicht, dass 60 aufsteigt, weil wenn 60 in der Liga bleibt, habe ich zweimal bummvolles Haus.
Ja.
So, das habe ich ganz nüchtern betrachtet in dem einen Moment auf diese eine Frage, weil für mich ist es logisch, dass ein Derby immer Leute anzieht und Stadtduell erst recht.
Man und muss so aber eben
müssen sie auch denken.
Ja, man muss aber eben schon sagen, dass Türkgücü immer wieder verbal übers Ziel hinausschießt und ich glaube, Michael Köllner ist ein fairer Sportsmann und wenn da immer wieder solche Seitenhiebe kommen, dann will er auch darauf reagieren. Wir haben das ja auch, Flo, im Spiel ein bisschen erlebt, die Türkgücü-Verantwortlichen auf der Tribüne. Da saßen, ich weiß nicht, 30 Türkgücü-Verantwortliche, ich weiß nicht, in welcher Funktion die da waren, geschätzt waren es 30. Und die sind ja dermaßen aus dem Sattel gegangen bei jeder Lappalie. Ich erinnere mich an eine Grätsche von Stefan Salger im eigenen 16er, wo er den Ball ganz fair abgrätscht. Und die machen da einen Radau. Ich meine, es ist klar, man regt sich im Stadion über viele auf, aber das war einfach so dermaßen drüber, wo dann auf übelste Weise aufs Spielfeld gepöbelt wurde. Ja, ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen drüber bei Türkgücü im Ton, finde ich.
Es hatte halt für meinen Geschmack so ein bisschen was, ein Hauch von Bezirkssportanlage Perlach.
Ja.
Ich meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Wir wissen alle, ich spiele ja auch Freizeitfußball in der Freizeitfußballliga und da sind die Emotionen auch hoch. Aber es kam mir so ein bisschen vor von den Emotionen, die da rund ums Spiel waren von Seiten der Hausherren, Das hat sich so ein bisschen nach Bezirkssportanlage angefühlt. Ja. Das fand ich seltsam. Und Michael Köllner hat ja auch noch was gesprochen von Umgang zwischen den Trainerbänken. Können wir nicht beurteilen. Wir wissen auch nicht, ob zwischen der Pressekonferenz vor dem Spiel und nach dem Toto-Pokalspiel und nach dem Hinrundenspiel, ob da nicht auch ein bisschen was unter der Hand noch irgendwas gewesen ist. Wir wissen ja nicht alles.
Ja.
Aber ich sag mal so, Türkgücü und 60 werden jetzt nicht mehr die größten Freunde.
Nee. Ich glaube, das ist,
muss man so deutlich sagen. Ja. Das Spiel selber sehr interessant, weil das einfach zwei spielstarke Mannschaften tatsächlich eigentlich sind, was uns halt natürlich wieder so ein bisschen gewundert hat, oder ja, dass Türkgücü Stärke ist, wenn ein Sararer spielt, wenn ein Sliskovic spielt und wenn auch ein Aaron Bertzl die Kampfsau auf dem Platz ist, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber es waren interessante Spiele auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und ich sag mal aus unserer Sicht, wir müssen das Duell nächstes Jahr nicht mehr wieder haben, wenn wir dafür Schalke, HSV, Hertha und Köln, den Club oder so kriegen.
Absolut, können
wir uns darauf einigen.
Absolut.
Also diese zweite Liga wäre phänomenal.
Diese zweite Liga wäre 10-mal geiler, als es die erste Liga ist.
Zum Zungeschlackern ist diese zweite Liga.
Entschuldigung, aber diese
die eigentliche Liga Super League.
Ist die eigentliche Super League. 60 soll sich für die Super League, aka Bundesliga 2, bitte qualifizieren. Alles andere ist egal und wollen wir auch nicht. So, Blick zur Uhr. Wir haben damit das aktuelle Geschehen abgefrühstückt, glaube ich. Oder haben wir noch was vergessen in Zusammenhang mit den Zeltdach-Flair. Oh, ich liebe diesen Olympiapark.
Alles gesagt, würde ich sagen, Flo.
Alles gesagt. Dann, Alex, darf ich dir das Wort übergeben, denn wir, das ist ein schönes Gefühl, das zu sagen, wir dürfen heute einen Gewinner küren.
Oh ja.
Hoffentlich bin's ich.
Du bist leider nicht im Lostopf. Moderatoren und Teilnehmer dieses Podcasts dürfen nicht beim Gewinnspiel teilnehmen.
Ich hätte einfach meine gesamte Freizeitmannschaft markieren müssen.
Stimmt, ja. Das hätte auf jeden Fall deine Chancen erhöht. Nee, wir haben ein Gewinnspiel gestartet vergangene Woche, am Wochenende, mit unseren Freunden von Hands of God. Hands of God ist ein Label aus Berlin, das puristische Illustrationen unvergesslicher Momente und Legenden der Fußballgeschichte entwirft und produziert. Und die haben den Schwerfallzieher, so haben sie es genannt, von Sascha Mölders illustriert. Haben da ein wunderschönes Gemälde draus gemacht und eines dieser Gemälde durften wir an euch Hörer verlosen. Und natürlich haben uns unsere Freunde von Hands of God auch noch eine kleine Nachricht zukommen lassen.
Servus, hier ist Matthias von Hands of God aus Berlin. Wir haben uns natürlich auch sehr über diesen legendären Seitenfallzieher von Sascha Mölders gefreut. Und es war klar, dass wir den in unserem Stil verewigen müssen. Daraus ist das Motiv die Granate von Giesing entstanden. Und einen dieser Feinartprints, den würden wir gern dem Giesinger Bergfest zur Verfügung stellen für eine Verlosung. Wir wünschen viel Spaß damit und drücken vor allem den Löwen die Daumen für den Aufstiegskampf. Alles Gute, bis bald, ciao.
Einfach, also erstmal ein herzliches Dankeschön an Hands of God, die da auf unkompliziertestem Wege das einfach gesagt haben, ja klar, sind wir dabei.
Ja.
Und der Schwerfallzieher, die Wampe von Giesing, El Wambo, der Slatan von Giesing, der musste ein Motiv bei Hands of God kriegen und es ist echt geil geworden. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Das ist
Wahnsinn, ja. Könnt's übrigens auch auf der Seite bei Hands of God vorbeischauen, die haben sehr viele geile Motive. Ich bin schon lange Fan von denen. Die haben wirklich, wirklich coole Sachen und Sascha Mölders ist das Tüpfelchen auf dem I ihres Werkes. Und
es haben ja auch extrem viele mitgemacht.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also der Lostopf, ich kann mal kurz rascheln.
Das Teasing über Social Media war schon krass, wie voll das war, fand
Wahnsinn,
ich. Sind danach nochmal welche reingekommen?
Heute?
Ja, nachdem du geteased hast?
Ein paar, vereinzelt. Also die meisten hatten schon mitgemacht, das hat sich schon extrem rumgesprochen. Und wir haben alle Kosten, aber dafür keine Mühen gescheut und haben das jetzt handschriftlich auf einzelne Zettel geschrieben. Die Namen, es sind ungefähr 70, würde ich jetzt sagen. Ich würde zur Verlosung übergehen, wenn das recht ist.
Alex, hier ist der Trommelwirbel. Und Alex ist gerade die Losfee, gell? Mhm. Also
Also wir hört es rascheln. Hält jetzt auch gerade die Schüssel in die Kamera, mischt wir ordentlich durch. Alex, Augen zu, ne? Ganz wichtig.
Und wir sehen auch, da ist kein Zettel irgendwie bunt markiert oder so. Den
kein Zettel bunt also markiert, alles weiß. Kein Zettel zweimal. Alles ja. Mit rechten Dingen. Ich habe hier neben mir einen Notar sitzen, der das auch beglaubigt. Und ich ziehe jetzt einen Zettel und schaue rein und ich hoffe, ich kann meine eigene Schrift lesen. Es ist ein Instagram-Nutzer und der heißt DAE-Basti.
Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Basti.
Ja. Genau. Der erste Gewinner im Giesinger Bergfest.
Der erste Gewinner beim Giesinger Bergfest. Du bekommst von uns das wunderbare Artbild, das Kunstwerk, die Granate von Giesing.
Genau. Du darfst dich melden bei uns per Instagram Direktnachricht oder auch per Mail giesinger-bergfest@gmx.de. Teil uns bitte deine Adresse mit und dann liegt das Kunstwerk in ein paar Tagen in deinem Briefkasten und du kannst es aufhängen. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Foto, wo es denn dann Platz gefunden hat, das Kunstwerk.
Oh Gott, ich will gern bei Basti am Frühstückstisch, wenn er unsere Folge hört.
Stichwort Foto. Mölders muss mit. Möchte ich mal kurz einwerfen. Das war ja der Hashtag, den wir gestartet haben, der ja auch in die Breite gegangen ist, der ja unter anderem von der Abendzeitung auch nochmal aufgegriffen worden ist. Es ist passiert. Wir haben ein erstes Foto des neuen DFB-Trikots mit der Nummer 9 und Mölders hinten drauf gesehen. Und es ist kein Fake. Ihr seid doch alle wahnsinnig, völlig liebe Bergfestler.
Wahnsinn,
ich finde das unfassbar, ich zitiere jetzt mal Basti Schwele, granatös.
Granatös. Oder den ehemaligen Löwen Torben Hoffmann marzipanös. Ist auch ein schönes Wort.
Marzipanös.
Marzipanös, ja. Es ist schon Wahnsinn. Also, ja. Solltet ihr auch in Anführungszeichen positiv so wahnsinnig sein, schickt uns gerne weiter Fotos von Mölders Trikots, DFB Trikots mit Mölders und der Nummer 9 oder vielleicht sogar dem Hashtag Mölders muss mit. Das würde ich fast noch mehr feiern. Sind wir gespannt. Also gerne mehr davon.
Ja.
Gut, dann lasst uns einen kleinen Vorausblick wagen auf das kommende Wochenende. Da spielt die dritte Liga ja wieder. Beziehungsweise wir müssen uns einerseits nochmal kurz selber loben und einerseits vielleicht einmal auch kleine Schelte uns.
Ja, wir sind zwischen dem Spieltag.
Lassen. Ja, es gibt zwei Effekte. Seit es das Giesinger Bergfest mit Folge 1 gibt, hat der TSV 1860 München nicht mehr verloren. Das ist schön.
Ich nenne es den Bergfest-Effekt.
Quasi.
Das ist eine super Titel für die Folge heute.
Oh ja, stimmt. Gut, haben wir das auch erledigt?
Dann haben wir das Thema auch erledigt. Normalerweise suchen wir danach immer. Okay, aber ich glaube, das Thema hat sich jetzt erledigt. Und wir haben aber auch den Effekt, dass wir, wenn wir zwischen zwei Spielen aufnehmen, verliert der Löwe zwar auch nicht.
Aber er gewinnt aber halt auch nichts. Ja, das wird uns jetzt bestimmt zum Vorwurf gemacht. Es haben bei Twitter schon Leute geschrieben, wenn die Löwen heute nicht gewinnen, dann sind wir schuld. Und ich sage, ich habe sogar eine Kappe auf, ich nehme es auf meine Kappe. Ganz selbstlos.
Alex nimmt es für uns auf seine Kappe.
Ja. Ich sag mal so, wenn wir die Serie fortsetzen, immer wenn wir zwischen zwei Spielen aufnehmen, ein Sieg, und wenn wir nicht aufnehmen, ein Unentschieden, dann
ist auch okay, wir punkten immer.
Dann sage ich nur Road to Gelsenkirchen.
Haben wir nicht
ich
nur noch...
Ich mag Qualität vor Quantität.
Ja, so. Haben wir nicht nur noch... Hat 60 nicht nur noch einen... Spiel in der englischen Woche
gegen
Kaiserslautern.
Ja.
Das würde bedeuten, es gibt noch 4 Siege und ein Unentschieden. Ich möchte jetzt nicht unken, aber ich glaube, das würde reichen.
Ja. Sicher.
Ich liebe übrigens Kaiserslautern. Da habe ich so, also da, das war meine Lieblingsauswärtsfahrt.
Ich war noch nicht in Kaiserslautern, das fehlt
mir. Ich auch nicht.
Echt? Da hat mich meine Clique im Bus, also, eigentlich war es nicht nett. Die haben mich im Bus nach ganz hinten gesetzt und ich wollte immer ein Bier trinken und ich musste es immer die Menschen für mich öffnen lassen, weil ich bin wirklich so ein Volldepp. Also ich krieg das nicht hin, eine Bierflasche mit dem Feuerzeug zu öffnen. Zumindest kriege ich es nicht immer hin. Also ich tue mir da fast weh, wenn ich das hinkriegen muss. Dann haben sie mich mit einer Flasche Bier, das am Anfang, also die war kalt am Anfang, haben sie mich da hinten hingesetzt und haben gesagt, du kannst ein Bier trinken, wenn du es selber aufkriegst.
Gemein.
Es war sehr warm, als ich es aufbekommen hatte.
Das war quasi der heutige Ausflug zum zu Gudas Gossip. Wir blicken voraus auf Spieltag 34 schon. 60 gastiert in Mannheim, gar keine einfache Geschichte. Ist aber machbar. Na, also punkten sollte 60 dort. Die direkte Konkurrenz: Dresden empfängt den Halleschen FC. Ingolstadt empfängt Zwickau. Und Hansa Rostock muss nach Meppen.
Meine Grüße gehen jetzt schon raus an René Guder.
Ich habe mich gefragt, ist der verwandt oder verschwägert?
Nein, ich weiß nicht, dass er mit mir verwandt ist, aber ich glaube, ich hätte gern sein Trikot, weil unser Nachname ist ja nicht so häufig.
Ja.
Und ich hoffe, ich gönne ihm ein Tor oder zwei oder drei, immer eins mehr als Hansa Rostock.
Oder zumindest kein Gegentor.
So. Von Guder zu Guder.
Ja.
Gut, besser, Guder.
Gegen Ingolstadt hat es ja schon funktioniert. Zumindest, dass sie nicht verloren haben gegen Ingolstadt.
Ganz genau. Und dann, danach steht ja dann die englische Woche an, wo Kaiserslautern zum Giesinger Berg reist. Und auch da wird das sehr, sehr interessant werden. Ja, und wir können ja schon mal drüber philosophieren. Wir hoffen, und wir haben positive Signale, dass wir einen Gast aus der Kaiserslauterner Fanwelt, aus dem FCK-Kosmos in Folge 8 begrüßen können.
Das große Fantreffen hier, Fanfreundschaftstreffen hier beim Giesinger Berg.
Richtig, und wir wünschen sowohl Kaiserslautern den Klassenerhalt, als auch ehrlicherweise immer noch so ein bisschen, dass es irgendwie Haching auch noch da unten rausschafft.
Ja. Wird schwierig.
Aber Kaiserslautern muss auch drin bleiben. Die Punkte sollen sie allerdings bitte nicht gegen 60 holen.
Nö.
Gut, mit Blick auf die Uhr und dass wir heute mal nicht in die Monster-Nachspielzeit gehen wollen, kommen wir zum Schlussakkord dieses Giesinger Bergfestes. Und wer mittlerweile schon treuer Hörer ist, der weiß, es geht zum Alex und seinen Allstars.
Ja, es geht wieder mal zu mir und wieder mal haben die Hörer geliefert. Das ist Wahnsinn. Ich dachte, jetzt grame ich mal einen raus, der schon ein bisschen länger her ist, ein Alex Allstar. Aber wieder kamen nur richtige Antworten. Und es kamen viele Antworten und keine einzige davon war falsch.
Aber sie kamen diesmal ein bisschen später.
Sie kamen später, ja. Und sie kamen nicht von Gilbert Kalb. Ich weiß nicht, was da los ist. Es war schwerer, ja.
Ich glaube schon, dass es schwerer war, weil bei den letzten Malen war es oftmals so, dass wir relativ früh schon sehr viele Antworten hatten.
Ja.
Diesmal hat es ein bisschen gedauert, aber dann kamen sie und sie waren richtig.
Ich sag mal so, der Alex Allstar von letzter Woche hat die Knie unserer Hörer nicht zum Schlottern gebracht. Das ist quasi der Zusatzhinweis vor der Auflösung jetzt. Es war Nils Schlotterbeck. Die Älteren werden sich erinnern, 1992 bis 94 bei den Löwen war Teil der Durchmarschierer unter Werner Lorand, gerade beim Zweitliga-Aufstieg, ein Stammspieler. Und die Hinweise waren, er hat zwei Neffen in der Bundesliga. Das sind Kevin Schlotterbeck bei Freiburg und Nico Schlotterbeck bei Union Berlin. Er spielte bei drei Vereinen in der dritten Liga oder bei drei Vereinen außer 60 in der dritten Liga. Nee, andersrum. Er spielte bei drei Vereinen, die jetzt Konkurrenten der Löwen in der dritten Liga sind, nämlich Hansa Rostock, Waldhof Mannheim, unser nächster Gegner, und der MSV Duisburg. Und der vielleicht entscheidende Hinweis, er war bis 2020 der einzige Eigentorschütze in einem DFB-Pokalfinale, hat mit den Stuttgarter Kickers 1987 gegen den HSV im Pokalfinale gespielt und da zum Endstand getroffen sozusagen, 1:3 ging das aus. Und bis 2020 deswegen, weil man wird sich erinnern, Lukas Radetzky, der Tormann von Bayer Leverkusen, gegen die Bayern letztes Jahr einen kapitalen Bock geschossen hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Genau, und dann gehen wir zum nächsten Alex Allstar und der wird jetzt richtig schwer. Also da lehne ich mir jetzt bewusst aus dem Fenster, aber der, wenn den jemand löst, dann gebe ich eine halbe aus.
Ich freue mich immer, wie euphorisch du bist und dann sehe ich, wie die erste Nachricht reinkommt und dann denke ich mir immer, oh Gott, ich möchte den Alex nur in den Arm nehmen.
Also das ist jetzt...
Mir geht's ähnlich. Die Ankündigungen von Alex sind immer stark. Unsere spontanen Reaktionen sind auch immer so meistens eher so,
Ja. Es sind ja auch immer die gleichen, die dir den Zahn ziehen, Alex. Das
stimmt,
sind
ja. Immer. Ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten.
Wo kann ich lösen? Ich habe es noch gar nicht gesehen. Kann ich genau. Euch schon schreiben?
Es gibt im Grunde ja zwei Möglichkeiten. Entweder die erste wäre, Alex, seine Äußers oder seine Auswahl und Hinweisgebung ist einfach luschig. Oder aber, wir haben ein paar so Hardcore-Granaten laufende Löwen-Wikipedias. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem.
Wollte ich gerade sagen, Mischung aus beidem. Aber der aktuelle Alex Äußer, der erfordert jetzt wirklich Recherchefähigkeiten. Also ohne drei Semester Journalismusstudium wird es schwierig, sage ich jetzt mal so. Erster Hinweis. Mein Alex Äußer präsentierte sich an der Grünwalder Straße nicht nur sportlich recht bescheiden. Doppelte Ebene. Zweiter Hinweis. Sein damaliger Trainer bei 60 ist bei dem Verein beschäftigt, mittlerweile von dem der Alex Äußer einst zu 60 wechselte. Das ist jetzt sprachlich ein bisschen kompliziert.
Ja, du machst ja die Formulierungen schon so anstrengend jetzt. Also.
Ja, hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Und der dritte Hinweis, da wird es jetzt wirklich, also da musst du in die Untiefen einsteigen der Recherche, und zwar Bela B. von den Ärzten hat mal über ihn gesagt, er sei ein klassischer Legionär.
Das findet man raus.
Also ich sag mal, Recherche kriegt man das raus, aber ich finde es genial, dass du es schaffst, Bela B. ins Giesinger Bergfest reinzukriegen.
Warte mal, vielleicht habe ich die Nummer von Bela B., dann rufe ich ihn mal.
Ruf ihn an.
Der Running Gag. Frag Anja, wen könnte man denn einladen, wen könnte man denn fragen? Und dann nennst du irgendeinen Namen und Anja wird nie sagen, keine Ahnung. Anja wird immer sagen, muss mal gucken, ob ich das eine Nummer habe. Ja. Es ist echt Wahnsinn.
Also gut, in dem Fall, ich habe die Gegenprobe gemacht, also ich habe das bei meiner ausführlichen Recherche zu diesem Alex Äußer habe ich das zufällig gefunden und ich habe dann die Gegenprobe gemacht und habe Bela B. klassischer Legionär gegoogelt und da kam nichts.
Dann wenn wir das Problem lieber Alex, wenn das jemand ergoogelt und dir das auf die Nase bindet, was bedeutet das bitte für deine Recherchefähigkeiten?
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich steht es einfach auf der zweiten Seite bei den Google-Ergebnissen und ich habe nicht umgeblättert sozusagen. Also, wie gesagt, wenn es jemand löst, ich zahle eine halbe. Wahrscheinlich muss ich drei Kästen zahlen jetzt, weil so viele lösen. Aber egal.
Sie sind jetzt alle on fire.
Ja.
Ja. Ich auch.
Ja, wir werden versuchen, das rauszufinden, die Anja und ich. Über die Woche hinweg. Ihr könnt uns eure Tipps schicken, wie immer, auf allen möglichen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, giesinger-bergfest@gmx.de. Ich habe noch eine ganz nette Geschichte zum Abschluss. Wusstet ihr, dass 60 heute inoffiziell deutscher Fußballmeister hätte werden können gegen Köln?
Ich wusste es, weil ich es gelesen habe, ja, aber war, bevor ich den Tweet gelesen habe, nicht im Bilde, muss ich zugeben.
Anja guckt gerade total verwirrt. ich kläre gerne auf. Es gibt seit vielen Jahren die Unofficial Football World Championship. Da wird quasi vom allerersten Fußballspiel aller Zeiten wird ausgegangen. Und immer derjenige, der gewonnen hat, ist erstmal Weltmeister. Das heißt, der erste Sieger war England. Der zweite Sieger, als England das nächste Spiel verloren hat gegen Schottland, war Schottland Weltmeister. Das heißt, es geht immer darum, wer den amtierenden Weltmeister schlägt.
Quasi Weltpokalsieger Besieger.
Ganz genau. Es geht immer um den Weltmeister Besieger, egal ob das bei einem Turnier ist oder nicht. Und das wurde damals mal mit dieser Unofficial World Championship gemacht und bis heute durchgeführt. Das wurde jetzt von einer netten Gruppe auch für den bundesdeutschen Fußball gemacht. Das heißt, ausgehend von der ersten bundesdeutschen Bundesligameisterschaft 1992 wurde geguckt, wer gewinnt wann gegen den amtierenden Meister. Wir sind also ausgegangen vom Jahr 1992, meines Wissens damals deutscher Meister, müsste der VfB Stuttgart geworden sein. Das heißt, die erste Mannschaft, die den VfB Stuttgart in einem Pflichtspiel wieder geschlagen hat, war automatisch deutscher Meister. Ab diesem Zeitpunkt wurde durchgerechnet und der amtierende inoffizielle deutsche Meister ist Viktoria Köln. Das heißt, die nächste Mannschaft, die Viktoria Köln schlägt, ist inoffizieller deutscher Meister. Die Löwen hätten den Titel heute holen können.
Schade. Das wäre der größte Titel seit den DFB Hallenmasters 1996 gewesen.
Irgendwie, dass du den bringst.
Und immer noch der einzige Titel, den 60 geholt hat und der FC Bayern Nie.
Eben.
Und darauf kann man stolz sein. Ansonsten dürfen wir euch noch empfehlen, abonniert den Podcast auf den Kanälen, die auf denen ihr uns hört. Empfehlt uns gerne weiter, lasst gerne Bewertung da, gerne auch Feedback, Kritik jederzeit. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen, liebe Anja, liebe Alex?
Nein.
Nö.
Dann wünschen wir euch eine löwenstarke Woche. Hoffen natürlich auf 3 Punkte der 60er bei Waldhof Mannheim. Und verbleiben mit den allerbesten Grüßen vom Giesinger Bergfest Stammtisch. Und geben euch einen ganz wichtigen Tipp mit auf den Weg. Bleibt alle schön löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.